Was verkehrt herum, aber das macht ja nichts. Es gehört vielleicht auch zum Mythos, dass man nicht geradlinig ist. Die Wege des Hermes zum Beispiel, die sollen ja immer krumm gewesen sein. Also die Wege über den Mythos zu erzählen, sind dann wahrscheinlich auch nicht zeitgemäß. Das heißt einfach nur linear, sondern eben halt auch so. Es geht das, was am Anfang ist, vielleicht erst am Ende auf. Aber gut, wir hatten hier dieses Bild, war mal irgendwie zu sehen, glaube ich. Ich möchte einfach mal einige schwere Sätze hier in den Raum stellen. Also im Mythos wird, so habe ich behauptet, so etwas wie das Bewusstsein des Menschen, wie Bewusstsein dargestellt. Es ist ein Ringen um das, was Bewusstsein ist. Wir haben etwa in dem Bild oder in der Gestalt des Helios eine solche eigentlich wunderbare Form, wo wir das studieren können. Der Helios, der macht sichtbar und sieht. Das klingt jetzt so einfach, ist aber anscheinend doch eine sehr komplizierte Geschichte. Denn auch das Bewusstsein, das macht sichtbar und sieht. Ohne das Licht, also um diese Parallele mal festzuhalten, ohne das Licht würde nichts gesehen werden. Aber was sieht das Licht? Was sieht Helios? Er sieht zunächst nicht sich selbst, sondern er sieht das, was er sichtbar macht, das andere. Und erst in diesem anderen sieht er sich auch selbst. Aber er sieht sich nicht einfach selbst wie in einem Spiegel, obwohl das auch schon eine verkehrte Sicht ist, sondern er sieht im wirklich anderen, im nicht identischen, sich. Und da haben wir eigentlich das beste Bild dessen, was Bewusstsein ist. Das Bewusstsein ist immer nur auf dem Umweg über das, was es selbst nicht ist, mit sich identisch. Also wenn ich sie anschaue, dann bin ich so die Rückkehrer aus dem, was ich nicht bin. Nämlich sind ihre Gesichter, ihre Gestalten, die ich wahrnehme. Und das ganze Geheimnis von Bewusstsein ist eben diese merkwürdige Sache von Setzen und Empfangen. Von fingebant simul credebantque. Wie Usener das mal ausgedrückt hat, der sich auch um den Mythos bemüht hat. Also dieses Einbilden und simul. Im gleichen Augenblick empfangen. Also der Helios, der macht etwas anderes, als er selbst ist, sichtbar, aber nur dadurch, dass er dieses andere sichtbar macht, kann er auch sich als Licht sehen. Wir sagen natürlich, die Sonne, die geht nur aus sich heraus, die empfängt sozusagen ihre Erscheinungen nicht. Der Mythos hat das nicht so gesehen. Er hat in der Sonne eine Persönlichkeit gesehen und Persönlichkeit ist Subjekt, nicht? Genauso wie der Mensch Subjekt ist, Bewusstsein ist. Also das kann man mal so gleichsetzen, Subjekt, Persönlichkeit, Bewusstsein. Und Bewusstsein ist immer diese Bewegung, aus sich herauszugehen, wie das Licht sozusagen abzustrahlen und in diesem aus sich herausgehen gleichzeitig simul in sich aufnehmen. Das ist kein Vorgang, den wir positivieren könnten. Das ist ein dialektischer Vorgang. Und jedes dieser Bilder, die wir im Mythos haben, sind Gestalten, die diesen in sich nicht positivierbaren Vorgang spiegeln. Also wir haben es hier mit Bewusstseinsgestalten zu tun. Billiger ist die Geschichte leider nicht zu haben. Und wir werden jetzt in einzelnen Beispielen vielleicht versuchen, das zu verstehen. Hegel hat in der Phänomenologie des Geistes einen langen Abschnitt über Physiognomie und Schädellehren und so Sachen geschrieben. Und den möchte ich jetzt auch wenigstens noch zitieren, um vielleicht in diese Richtung noch etwas Stoff für uns moderne Menschen auch zu geben. In der Physiognomie ist es so, dass hier ein Mensch ein Inneres ausdrückt. Aber dieses Innere ist nicht das Innere einfach nur, sondern dieses Innere hat Eindrücke. Und diese Eindrücke, die drückt dieses Innere aus. Also wenn einer zum Beispiel einen Unfall sieht, dann spiegelt sich das in der Physiognomie zum Beispiel als Schrecken. Das ist dieses Gesicht, der Gesichtsausdruck. Also wenn jetzt ich nicht den Unfall sehen würde, sondern nur diesen Menschen mit diesem Gesichtsausdruck, dann könnte ich mir fast vorstellen, oh, was hat er jetzt erlebt? Was spiegelt sich in seinem Gesicht? Es spiegelt sich in seinem Gesicht das, was er wahrnimmt, nämlich diesen Unfall. Was spiegelt sich im Gesicht dieses Adoranten, könnte man fragen. Es ist genau das Gleiche. Was sieht er? Was macht ihn dazu? Was bringt ihn dazu, dass er die Hände hebt, dass er nicht etwas Handwerkliches macht, dass er ein theoretisches Tun hier vorträgt, dass er vielleicht sogar singt? Jedenfalls könnte man das fast vermuten. Die Augen sind ganz offen. Es ist ein Erstaunen, das ihn wahrscheinlich voll in Anspruch nimmt. Aber ich muss offen sein für dieses Erstaunen. Also es gibt ja heute vielleicht nicht mehr so viele Menschen, die man zum Erstaunen bringen kann. Die sind schon so abgeklärt und cool, dass sie alles, was vor ihnen sich abspielt, für so sozusagen normal halten, dass sie in keiner Weise mehr zum Erstaunen zu bringen sind. Der mythische Mensch, der hat noch so viel erlebt in dem, was er gesehen hat, dass ihm also solches wie ein Wunder oder wie ein Augenblick, wo er nicht wusste, wer er mehr ist, das ist vielleicht auch das Entscheidende noch beim Erstaunen, dass ich in mir selber meine eingefahrenen Denk- und Verhaltensbahnen nicht mehr sicher bin, dass ich so erschüttert werde für einen Augenblick, dass ich mich wieder neu sozusagen erfinden muss. Das sind die Augenblicke, die mein ganzes Leben mit überstrahlen können, die ich nie vergessen werde auch, die immer wieder neu interpretiert werden im Nachhinein. Und das sind die Augenblicke, wo man in der Antike sagt, das ist der Augenblick, der Ursprung einer göttlichen Erfahrung. Das ist der Augenblick, wo der Mensch das Wort erfindet. Das ist der Augenblick, wo er nicht mehr stillsitzen kann. Er muss etwas tun, er muss tanzen, er muss etwas zum Ausdruck bringen. Ein Bild malen oder irgendetwas muss er zum Ausdruck bringen, um sich und den anderen sozusagen zu zeigen, was ihm widerfahren ist. Aber vergessen wir nicht, das Entscheidende, Wichtige an der Sache ist, Bewusstsein ist immer an zwei Stellen zugleich. Es ist immer dieser Spagat, diese Bewegung von nach außen hin und in diesem Äußeren, was man wahrnimmt, die Reflexion auf sich selbst. Aber das ist es noch nicht ganz. Es gehört noch etwas Neues dazu. Im Mythos, und das wäre der andere Vortrag gewesen, den ich jetzt also aber nicht vortragen wollte, das wäre der nächste Betrug, das hätte zwar mit Homer zu tun, ich beziehe mich ja hier auf Hesiodos mit dem Vortrag, also es ist eigentlich auch das nicht so ganz richtig. Der Mensch kann nämlich, und das hat den Mythos sehr beschäftigt, in seinem Ausdruck täuschen. Er kann lügen. Er kann sich verstellen. Also, er tut nur so, als sei er überrascht. Er tut nur so, als würde er der sein, der er sein möchte. Oder auch nicht sein möchte. Er kann also Rollen übernehmen, hinter denen er gar nicht steht. Und dieses Täuschen ist unheimlich interessant für den Griechen im Mythos gewesen. Also Odysseus zum Beispiel ist so eine Figur, die sich dann mit Athene sogar unterhält über diesen Vorteil des Täuschenkönnens. Das ist eine hochgeistige sozusagen Reflexionsstufe, wo man nämlich in der Lage ist, nicht unmittelbar zu sein, nicht einfach das, was man sieht, unreflektiert sozusagen wieder zu spiegeln, sondern eine Brechung vorzunehmen, sich vorzustellen, wie würden die anderen das aufnehmen, wenn ich jetzt so oder so ihnen gegenüber erscheine. Erscheine ich jetzt nun als eine Memme oder als starker Mann, nicht? Oder als irgend so einer, ein bestimmtes Bild nämlich, setze ich dann wieder, das ist ein soziales Problem, das jetzt hier reinkommt, also eine weitere sprachliche Ebene, von der Liebux immer spricht, wenn er nämlich sagt, es gibt nicht nur diese Verbindung Subjekt-Objekt, von der ich jetzt gesprochen habe, sondern es kommt die dritte Seite noch dazu, nämlich das andere Subjekt. Subjekt, Subjekt, Objekt. Und die drei sind immer alle drei zusammen in einem Ausdruck. Also wenn, das ist das schöne Beispiel, das man so bringen kann, das versteht auch sofort jeder, wenn ein Ausländer einen anspricht, er möchte um den Weg, er bittet um den Weg, irgendwo hinzukommen, und das nimmt man sofort in die eigene Sprache auf. Also entweder spricht man gleich Englisch, nicht, wenn man schon denkt, der spricht nur Englisch und kein Deutsch, oder man spricht ein gebrochenes Deutsch, damit der eben halt dann in seinem Sinne das eben halt einfacher hat. Also man nimmt den anderen in den eigenen Ausdruck sofort mit hinein. Das heißt, was ich dann sage, spiegelt nicht nur die Sache wider, über die ich spreche, sondern es spiegelt auch gleichzeitig den, der vor mir ist und zu dem ich etwas sage. Also diese Dreistrahligkeit der semantischen Relationen, die gehören auch zum Mythos. Denn jede mythische Gestalt, die hat immer diese Verweisungen in diese drei oder auf diese drei Ebenen. Also diese Möglichkeiten der Täuschung, das ist eine Sache, über die im Mythos sehr viel sozusagen berichtet wird. Und Odysseus ist also eine dieser Gestalten, die das perfekt können sozusagen. Ich habe noch vielleicht einen Gedanken, bevor ich mit dem Vortrag eigentlich loslege. Da hat nämlich der Usener, der hat im Blick auf die römischen Götter, hat der nämlich herausgefunden, dass es bei denen so etwas wie Unterschiede gibt zwischen Augenblicksgöttern, Sondergöttern und persönlichen Göttern. Und wenn man das so sieht, er hat also ein Beispiel, das gebe ich einfach mal, das ist unglaublich, weil nämlich hier die Götter schon zu Funktionen werden. Diese Funktionen, das bedeutet, man hat einen Begriff, wir sagen heute Begriff, und in diesem Begriff versammelt sich sozusagen nicht nur der Sinn der Sache, sondern es ist gleichzeitig für mich damit der Anspruch gegeben, das so auszuführen, wie man das in der Tradition bis dato sozusagen entwickelt hat. Das ist eine Form von Kultur, die man da im Verhalten dann an den Tag legen muss. Es geht da bei den Sondergöttern um den Ackerbau. Also Ackerbau ist ja eine äußerst wichtige Angelegenheit. Das hängt ja das Leben davon ab. Also wenn man den Bauern nur legt, dann kann man nicht mehr leben. Nach Angabe des Fabius Pictor hatte der Flamen Dialis, also das ist diese Gestalt, da will ich jetzt aber nicht drüber sprechen, das ist eine ganz, ganz interessante, wichtige Gestalt im römischen religiösen Leben. Der Flamen Dialis lebt sozusagen mit seiner Gattin das göttliche Ehepaar auf Erden vor. Also in seinem Umfeld darf zum Beispiel nicht gearbeitet werden. Er darf das noch nicht einmal sehen. Und. Ne? Also dieser Flamen Dialis, der ruft außer, also wenn es um diesen Ackerbau geht, Tellus und Ceres, 12 Götter an. Und wenn wir die jetzt hören, dann sagen wir, na, das ist aber eine seltsame Sache, was die da machen. Aber es ist nichts anderes als diese hohe Kultur des Ackerbaus, die jetzt hier auseinandergelegt wird in einzelne Funktionen und für die hat man dann genaue Namen. Es geht also, es gibt dann den Vervactor für das erste Durchackern des Brachfeldes. Brachfeld heißt Vervactum. Den Reparator für die zweimalige Durchpflügung. Den Inporcitor für die dritte und endgültige Pflügung, bei welcher die Furchen, die Lirae, gezogen und die Ackerbeete, die Porcae, aufgeworfen werden. Den Insitor für das Einsehen. Den Operator für die Überpflügung nach der Aussaat. Den Occator für die Überarbeitung des Ackers mit der Ecke. Den Saritor für das Jäten, Sarire, oder Ausreuten des Unkrauts mit der Hacke. Den Subruncinator für das Ausraufen des Unkrauts. Subruncinator. Den Messor für die Tätigkeit der Schnitter. Den Konvektor für die Einfahrt des Getreides. Den Konditor, im anderen Sinne, für die Aufspeicherung. Den Promitor für die Herausgabe des Korns aus Speicher und Scheune. Also Sie sehen, hier wird ein ganzer Lebensbereich, der wird in göttliche Funktionen sozusagen aufgespalten, aber das bleibt alles doch zusammengefasst in Bezug auf Tellus, also auf diesen Erdgott, und Ceres. Also das haben Sie natürlich von den Griechen mit übernommen, dass die Ceres eben halt auch als eine Unterweltgestalt eben halt für das immer wieder neue Aufblühen der Saat und so weiter notwendig ist. In diesen großen Gottheiten versammelt sich sozusagen das, was in diesen Funktionen aufgeteilt ist. Das ist ein ganz großartiger sprachlicher Vorgang. Wie gesagt, das ist aber eine eigene Geschichte, über die ich jetzt nicht anfangen will, weil da komme ich nicht mehr raus. Ich mache den Schritt jetzt zu unserer Hesiod-Sache und da geht es um etwas, was für meine Begriffe hochmodern ist, nämlich kann Macht ohne Gewalt sein? Ist die Gewalt nicht ein Moment, ein notwendiges Moment in jeder Macht? Hesiods Theogonie gibt das große Bild der Entstehung einer von Wissen und Bewusstsein durchdrungenen universalen Ordnung. Es ist etwas Neues, was in dieser Theogonie geschaffen wird. Und das, was neu ist, das ist nicht etwas, was man von außen einrichten kann, sondern das ist etwas, was vom Bewusstsein derer, die davon betroffen sind, abhängt. Ich muss es einsehen. Ich muss diesen Sinn dieser Veranstaltung begreifen. Denn wenn ich das nicht begriffen habe, kann ich es auch nicht wirklich aktiv unterstützen. Das hat weitreichende Folgen, dieser kleine Satz, den ich jetzt da gesagt habe, weil jede Revolution lässt sich eigentlich nur über das Bewusstsein schaffen. Wer glaubt, er könne durch Zerschlagen von Äußerlichkeiten eine wirkliche Revolution erzeugen, der geht mit dem Hammer vor. Es hat ja auch Philosophen gegeben, die mit dem Hammer philosophieren wollten, aber ich glaube, der hat auch versucht, nur das Bewusstsein eben halt mit Sätzen so zu erreichen, dass sie erstmal stumm werden, dass sie vor Staunen vielleicht auch stumm werden, aber das bringt sie vielleicht auch dazu, dann mehr, also Nietzsche war das natürlich, ne, mehr zu denken noch. Um diese Ordnung willen musste Gewalt angewendet werden. Sie liegt ihr zugrunde, ist aber nicht der wahre Grund ihrer Existenz. Denn das Neue an ihr ist, dass sie von vielen Mächten aus Einsicht in ihren hohen Sinn mitgetragen wird. Das ist also diese Voraussetzung, die ich da jetzt mache. Und ich glaube, man kann an diesem Text das sehr gut mitvollziehen. Ich werde jetzt nicht alles da vorlesen, das bringt es nicht mehr. Es ist also diese Situation zunächst einmal da, diese Ordnung beruht auf Einsicht und Anerkennung, weil sich die Götter freiwillig dazu entschließen, sich ihr zu unterstellen und an ihrer Verwirklichung mitzuwirken. Jetzt gibt es also bei Hesiod diesen wunderbaren Text, den ich jetzt hier zum Teil vortrage. Das ist also nach dem Kampf, was jetzt hier steht. Wir werden uns dann in die Situation vor dem Kampf begeben. Aber als nun die Mühsal des Kampfes zu Ende gebracht, die seligen Götter gewaltsam sich auseinandergesetzt hatten mit den Titanen über Vorrechte und Ehren, da war der Tag, an dem sie ihn antrieben, also ihn, Zeus, antrieben, nach der Erde Rat, König zu sein und Herrscher, den Herrn des Olymp, den weitblickenden Zeus, über die Unsterblichen, und verteilte gerecht unter sie Vorrechte und Ehre. Also Zeus hat dann Vorrechte und Ehren unter allen, die jetzt mitgewirkt haben, verteilt. Auch die vorher keine Rechte gehabt haben, werden in solche Rechte eingesetzt. Zeus kann nicht ohne Helfer zur Herrschaft kommen. Er braucht dazu Verbündete und vor allem den Blitzkeil, der ihm von den Kyklopen übergeben wurde. Sie, die von Erde und Himmel abstammen und so Vertreter eines vorolympischen Göttergeschlechtes sind, zeichnen sich durch, Zitat, Stärke und Gewalt und Erfindung bei ihren Werken aus. Das ist also das, was die Kyklopen bei Hesiodos darstellen. Bei Homer sind sie etwas andere Gestalten. Da sind sie eigentlich mehr so Käsefabrikanten, die sehr wüst sind, sehr ungesellige Typen auch noch dazu und gerne Wein trinken und so eben halt dann auch übertölpelt werden können durch Odysseus. Aber vorher hat er immerhin schon ein paar seiner Gefährten verspeist. Also, dass er dann geblendet wird, das führt aber zu diesem Rachezug des Poseidon, das ist der Vater dieses Kyklopen nämlich, diesem Rachefeldzug, der schwer dem Odysseus zusetzen wird, denn er wird der Einzige sein, der in seine Heimat zurückkehrt. Alle seine Gefährten schaffen es nicht. Die werden zugrunde gehen. Und das ist das Werk des Poseidon. Selbst am Ende noch, und das ist eines der unglaublichsten Geschichten bei Homeros, es ist die Geschichte derer von Kerkyra, wo Odysseus zuletzt dann aufgenommen worden ist, wo er bei dem König aufgenommen und mit dem Schiff nach Ithaka gebracht wird und dieses Schiff kommt nicht zurück. Es wird versteinert. Und zwar aus einem ganz wichtigen Grund. Weil diese Schiffsleute, die hatten ein Schiff erfunden, das schon selbstdenkend war. Das hat schon seinen Weg gefunden. Es war programmiert. Und das war dem Poseidon dann doch der Sache zu viel. Denn das war ganz unpersönlich. Da war keine Auseinandersetzung mehr. Sondern das war sozusagen eine Maschine, die selbst gedacht hat schon. Und naja, die werden dann versteinert. Erst mit diesem Blitzstrahl, also mit diesem Blitzkeil, also Blitzkeil ist die Gesamtheit, das sind eigentlich drei Einheiten, kann Zeus den Titanenkampf für sich entscheiden. Also wer das liest, den Titanenkampf am Ende und dieses, das ist ein Weltuntergangsszenario, das erschüttert einen bis heute. Da spielen also alle Elemente mit. Man denkt also, es ist so ein Atomkrieg oder sowas ähnliches, aber da bleibt hoffentlich noch was übrig. Die Genesis der Kyklopen wirft ein Licht auf die vorolympischen Verhältnisse, in denen Gewalt vorherrschte. Also das ist es, was ja abgelöst werden soll. Dieses immer wiederkehrende, gewaltmäßige. Gewalt erzeugt Gewalt. Das ist so wie Ares. Der ist der Allobros Allos. Alles um andere. Immer um andere. Es geht immer so weiter. Nicht? So wie die Mafia immer. Es ist der Nächste und der Nächste. Es ist der Nächste. Nicht? Also es gibt da kein Ende, weil man in diesem Dreh drin bleibt. Nicht? Vernichtung gebiert immer wieder neue Vernichtung. Also diese Gaia gebar auch die Kyklopen, die ein überstarkes Herz zu eigen haben. Donner und Blitz und den Grellen, also das wird auch noch unterschieden, das Einschlagen, ihn mit dem gewalttätigen Sinn, die Zeus den Donner gaben und den Blitzkeil fertigten. Die waren sonst in allem den Göttern gleich. Entschuldigung, den Göttern ähnlich. Ein einziges Auge aber lag mitten in ihrem Gesicht. Greisaugen, Kyklopen, war der Name, mit dem man sie nannte. Weil kreisrund ihr einziges Auge im Gesicht lag. Stärke und Gewalt und Erfindung waren bei ihren Werken. Als Techniker konnten sie ihren gewalttätigen Sinn in das Werkzeug Blitzkeil investieren und ihm damit eine unüberwindliche Schlagkraft verleihen. Wir sind vielleicht heute auch noch die Anbeter, die praktischen Anbeter des Blitzkeils. Nicht? Also da hat sich nichts geändert, denn die A-Bombe, die diktiert die Politik. Wenn man heute sieht, wie das jetzt mit den Iranern losgeht wieder, die wissen genau, wenn sie den Hammer haben, dass sie dann eine ganz andere Situation in dieser Region gegenüber Israel und so weiter dann darstellen. Also es ist die praktische Anbetung des Blitzkeils. Und Zeus entscheidet den Titanenkampf tatsächlich mit diesem Blitzkeil. Das eine Auge mag auf die einsinnige Hinrichtung des Interesses der in der Technik eingehausten Denkweise hinweisen, Mittel zur Herrschaft über die Natur herzustellen. Also ich konnte es nicht unterdrücken, diesen Satz zu schreiben, weil tatsächlich die Technik sehr einsinnig ist, weil sie eigentlich die vielen furchtbaren Rückwirkungen dessen, was sie entwickelt, eigentlich nicht sich bewusst macht. Denn sonst würde eigentlich kein Wissenschaftler an diesen Sachen mitarbeiten. Die Kentauren waren wie alle anderen Kinder des Uranus Gefangene seines Hasses gegen sie. Aber ich glaube, wir kommen sonst mit der Zeit nicht hin. Ich lasse mal das weg. und gehe gleich also zu den Hekatoncheires über. Das sind nämlich die anderen, die dann da helfen. Ohne die Hilfe der Kyklopen und der Hekatoncheires könnte Zeus das Blatt nicht wenden. Die Hekatoncheiren sind drei Unterweltwesen mit 50 Köpfen und 100 Armen, in Hesiods Theogonie Söhne des Uranos und der Gaia. Zeus befreit sie aus dem Tartaros und sie zeigen sich in dem Krieg der neuen Götter unter Zeus gegen die Titanen und der Kronos als wirksame Verbündete. Jetzt werden die Titanen in den Tartaros geworfen, das ist dann das Ende, und von den Hekatoncheiren bewacht. Das finde ich, das ist vielleicht die ganz große Überlegung des Hesiodos, dass nämlich diese Gewalt verkörperten Gestalten dann zu Aufsehern derer werden, die sozusagen noch gewalttätiger sind, aber eben das Ganze ist gebunden an den Sinn des Zeus. Also Zeus konnte diese Hekatoncheires, konnte er überzeugen, Mithelfer zu werden an der Aufrichtung der neuen Ordnung. Und dann treten aber diese mächtigen, aber sozusagen gewaltausübenden Gestalten wieder zurück und werden zu Aufsehern sozusagen von Titanen. Sie sind selbst titanischen Ursprungs, aber sie waren in der Lage, den neuen Sinn zu erfassen, was den anderen titanischen Mächten nicht gelungen ist. Die müssen sozusagen immer bewacht werden. Es ist keine Sache so, dass man sagen könnte, die sind einmal besiegt und damit ist die Sache zu Ende, sondern die bleiben sozusagen mit ihren Gewalten immer gegenwärtig und müssen eben mit einer Gegengewalt, die aber rechtlich sein muss, in Schach gehalten werden, sozusagen gefesselt werden. Das ist die Ordnung, die auch Gewalt braucht, weil sie die nicht sozusagen sich einfügende Gewalt zwingen muss. Das ist sozusagen der große Sinn. Ihre freie Mitwirkung ist gefragt. Sie wird mit ihrer Befreiung möglich gemacht, die sie aus ihrer Verborgenheit in der Erde oder ihrer Fesselung, die sie dort gemeinsam mit den Kyklopen erleiden müssen, erlöst. Um sie aber als Helfer im Kampf der Olympier gegen die Titanen zu gewinnen, bedarf es noch ihrer Zustimmung. Und das ist eigentlich eine sehr gelungene Sache von dem Hesiod. Also ich übergehe das mal, sonst wegen der Zeit. Zeus erscheint nun als der Gott, der fähig ist, den Rat einer anderen Gottheit zu vernehmen und zu überdenken. Also Zeus ist nicht einer, der einfach alles weiß, sondern der nimmt einen Rat an. Es ist der Rat der Mutter Erde. Gaia gibt immer wieder Rat. Das ist eine merkwürdige Gestalt. Aus ihr und Uranus entstammt ja sozusagen neben dem Chaos alles. Aber sie ist immer auch bedacht, dass etwas wächst, dass etwas sich weiterentwickelt. Und das ist im Unterschied zu einem ihrer Nachfahren oder zu einem, auch sogar zu ihrem Mann, nicht? Der Uranus ist derjenige, der keine Nachfahren eigentlich duldet. Das ist ein Zeuge, aber es ist kein Herrscher. Er ist nicht fähig, sozusagen Nachfahren zu dulden. Also das ist ein Alleinherrscher. Und wenn es göttliche Alleinherrscher sind, dann wollen sie natürlich dann auch von der Zeit her ewig sozusagen an dieser Stelle bleiben. Aber das ist nicht Zeus. Zeus kann sich auf andere einstellen. Er ist Bewusstsein. Er hat begriffen, dass er sich auch nur auf dem Umweg über anderes Bewusstsein spiegeln kann. Dazu braucht er zum Beispiel auch diese Gestalten der Gewalt, die muss er gewinnen. Das ist nicht einfach zu machen, sondern wie schafft er das? Zeus erscheint nun als der Gott, der fähig ist, den Rat einer anderen Gottheit zu vernehmen und zu überdenken. Hier ist es wiederum die Erde, die zu bedenken gibt, dass nur mit der gewaltigen Hilfe der Hunderthänder der schon lange währende Kampf gegen die Titanen entschieden werden könnte. Der Kampf, na, ich lese mal vor. Also das ist Hesiodus. Denn lange kämpften sie, also das ist jetzt kurz bevor die eintreten, schon 10 Jahre kämpfen die Titanen mit den Olympiern. Denn lange kämpften sie und ertrugen herzkränkende Mühsal in starken Schlachten, die einen gegen die anderen, die Titanengötter und sie alle, die von Kronos entsprossen waren. Also das ist die eine Seite. Sie, die erlauchten Titanen vom hohen Othrys herab. Die thessalische Ebene kennen Sie ja wahrscheinlich in Griechenland. Da gibt es den Olympos und den Othrys. Diese beiden Berge. Auf der einen hocken die, sind die Götter versammelt, auf der anderen die Titanen, nicht? Und waren versammelt, bevor das also dann zu dieser Schlacht gekommen ist. Sie aber vom Olymp, die Götter, Geber der Güter, die die schönhaarige Rhea geboren hatte, zu Kronos gelagert. Die also kämpften damals gegeneinander, ohne Unterlass, 10 volle Jahre lang. Und es gab kein Beilegen des schlimmen Streits und kein Ende, für beide Seiten nicht. In der Schwebe blieb der Ausgang des Kampfes. In dieser Situation, also Zitat Ende, in dieser Situation setzt Zeus den Rat der Erde um und wendet sich an die Hekatoncheiren. Er nimmt sie als Gesprächspartner wahr und er zeigt ihnen alle Ehren der Begrüßung. Also das ist zum Beispiel das Erste schon. Er sagt nicht, kommt her oder so, nicht als Gott, sondern das ist diese Form, die jetzt eine andere ist. Es ist die Form des Gesprächs. Es ist eine, wir würden sagen, es ist eine kultivierte Form. Zu denen das Reichen der Götterspeisen Nektar und Ambrosia gehört, als auch die Darstellung der Kriegslage. Also der erklärt ihnen auch, wie es steht um die ganze Situation. Dann wird ihnen durch Zeus die Anerkennung ihrer Kräfte zuteil. Also er spricht auch zu ihnen und baut sie sozusagen noch ein bisschen auf, nicht? Wie man das auch bei Kindern macht. Nicht? Also, dass man ihnen sagt, ihr seid schon sehr weit. Ja? Aber auch die Erinnerung an ihre Befreiung wird von Zeus als, Zitat, freundliches Entgegenkommen, also seien es Zeus, in der Erwartung ausgesprochen, dass das dazu beitragen werde, die Mithilfe nicht auszuschlagen. Also es ist eine ganz raffinierte Form, eine raffinierte in der guten Weise, nämlich in der kultivierten, nicht? Also Raffinement heißt ja auch kultiviert. Also so sagt er, ihr aber lasst nun sehen, Zitat jetzt, also sagt der Zeus, ihr aber lasst nun sehen, was eure gewaltige Kraft und unnahbaren Arme vermögen, den Titanen entgegengestellt in grausiger Schlacht. Und denkt an das freundliche Entgegenkommen, denkt an all das, was ihr ausgestanden, bis ihr wieder zurück ins Licht kehrtet, hervor aus schlimmem Gefängnis, nach unserem Ratschluss, hervor aus dunstigem Dämmer. So spricht er zu denen. Die Antwort des Kottos, also die drei sind es dann, die Antwort des Kottos, des Anführers, fällt etwas ungehobelt aus, ist aber in der Sache klar und durchdacht. Also das ist eben halt ein etwas ungehobelter Mensch, kann man nicht sagen, ungehobelte Gestalt. Ihm ist schon lange bewusst, dem Kottos, also diesem Hekatoncheiren, was er der Befreiung schuldig ist. Die kunstvollen Worte und das göttliche Bewirten wäre nicht nötig gewesen, ihn und die anderen zu überzeugen. Wenn er aber durch das abrupte, Zitat, seltsame Du, nicht unbekannt ist, was du vorbringst, der, Zitat Ende, der Meinung Ausdruck verleiht, man könne sich die sprachliche Umständlichkeit sparen, weil die Sache eh schon klar ist, dann sagt das etwas über die Einstellung zu einer Sprachebene aus, zu der es gehört, dass der andere als Gesprächspartner dabei mitzuwirken hat, die vielschichtigen Verhältnisse zur Sache nicht unausgesprochen unten zu lassen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch in unserer Demokratie ganz wichtig. Es müssen die Formen so sein, dass jeder zu Wort kommt. Dass man ihm das auch vorträgt. Dass man auf Antwort wartet. Auch wenn sie etwas ungehobelt dann kommt, aber sie ist in der Sache natürlich klar. Er sagt also der Kotos. Also es ist Kotos, Priareos und Bia. Das sind die drei Unterländer. Er sagt also, seltsamer du, nicht unbekannt ist, was du vorbringst, sondern wir wissen doch selber, dass dein Verstand überlegen dein Gedanke. Wie fein das jetzt ausgedrückt ist. Zweimal kommt das Wort überlegen hintereinander vor, durch Komma getrennt. Dass dein Verstand überlegen, das ist sozusagen deine Fähigkeit, und auch das, was deine Fähigkeit an Gedanken produziert, nicht? Das Resultat, das ist auch etwas. Überlegen dein Gedanke. Als Schirmer in grausamen Leiden hast du dich Unsterblichen erwiesen, also ihnen. Dank deiner Umsicht sind wir aus dunstigem Dämmer wieder zurückgekehrt, aus erbarmungslosen Banden. Kronos, Sohn, Herr, Unerwartetes ward uns zuteil. Unerwartetes. Das heißt, hier ist etwas Neues passiert, dass nämlich so ein Gott sich herablässt zu ihnen, die so unschärig sind, so gewaltig sind, nicht so 100 oder 50 Köpfe haben, nicht, und 50 oder 100 Arme haben. Nicht, also das ist natürlich ein schreckliches Bild, das für einen Griechen natürlich auch ganz schrecklich ist, weil die haben ja sozusagen das Maß im Auge gehabt. Darum wollen wir nun mit angespanntem Geist und geneigtem Sinn eure Übermacht sichern in dem heftigen Streit und kämpfen mit den Titanen in gewaltigen Treffen. Die Titanen werden nach ihrer Unterwerfung in den Tartaros gebracht, wo sie nicht nur wie in einem Gefängnis, sondern noch in Fesseln festgehalten und von den Hekatoncheiren bewacht werden. Also die werden nicht nur einfach eingesperrt, sondern sie werden auch gefesselt. Man sieht, solche Gewalten, wie die Titanen sind, die müssen auch noch gefesselt werden. Das ist vielleicht nötig, weil sonst brechen diese Urgewalten immer wieder hervor. Aber wir müssen auch bedenken, allzu große Fesselung von Urgewalten ist auch gefährlich. Das wissen wir aus der A-Bombe. Nicht? Das ist auch die Fesselung von Urgewalten. Das ist ungeheuerlich, wenn wir die Sonne nachahmen auf der Erde. Das bringt also Furchtbares. Der Tartaros, jetzt kommt etwas, eine andere Auseinandersetzung, die mich beschäftigt hat bei dieser Lektüre, wie nämlich das Chaos in diesem ganzen Denken beschrieben wird. Hier übersteigt nämlich der Mythos ganz bewusst durch Entgrenzung das Bilderdenken. Das Bilderdenken wird eigentlich an den Rand gebracht. Es wird zerstört sogar. Und das deutet auf das Denken hin. In dem Moment, wo ich das Bilderdenken an seine Grenzen heranführe, kann ich ja nicht einfach sagen, jetzt ist nichts mehr, sondern ich muss jetzt auf Gedanken kommen. Denn im Denken kann ich tatsächlich die Widersprüche zusammenfassen. Im Denken kann ich das, was ich vielleicht im Bild so ohne weiteres nicht fassen kann. Oder was ich im Bild noch auseinanderhalten muss, oder was ich im Bild nur in Entgrenzungen zur Darstellung bringen kann, kann ich in der Sprache sehr wohl zum Ausdruck bringen. Die Dialektik ist in der Sprache darstellbar. Sie hat in der Sprache sozusagen ihr Medium, dass das Denken sozusagen sich in der Sprache selbst spiegelt, und zwar in seiner dialektischen Form. Also zum Beispiel, was ich vorhin gesagt habe, dass der Helios die Welt sichtbar macht und gleichzeitig die Welt sieht. Das ist ja die Beschreibung von Bewusstsein. Das ist etwas, was ich in der Sprache sowieso immer habe. Ich höre mir beim Sprechen zu. Und in diesem Zuhören produziere ich sozusagen auch immer gleichzeitig rückwirkend mich selbst, indem ich mir zuhören muss. Also man muss sich nur mal zuhören, wenn man zum Beispiel mit jemandem telefoniert, mit dem man Probleme hat, nicht? Dann fehlt einem manchmal die Stimme oder sowas, nicht? Man wirkt sich ganz fremd, ja? Man braucht sich dann nur selber zuzuhören, da weiß man, was da los ist in dieser Beziehung zu dem anderen, mit dem man da telefoniert. Das wird natürlich mit diesen Bildern, Telefon, wird es natürlich dann jetzt schwieriger, da muss man sich dann laufend verstellen, da wird man dann langsam zum Odysseus wahrscheinlich, ja? Also es ist eine hohe geistige Leistung hier, die ist gefordert, damit man durchs Leben kommt, ja? Also, es geht jetzt mir darum, wie kann man diesen Tartarus, wie kann man den da jetzt denkend erfassen? Der Tartarus gehört zur unteren Welt. So wird es beschrieben. Ist aber als Fundament der oberen zu denken. So hat es also der wunderbare Übersetzer Walter Mark, heißt der. Der hat also diesen Hesiod. Das ist ein relativ neues Büchlein, kann ich nur empfehlen. Es ist eine wunderbare Übersetzung, aber leider ist es nur auf Deutsch jetzt da. Also man kann sich ja die griechischen Sachen eben dranlegen, wenn man so ein bisschen übersetzen kann. Es ist ein Gebiet, das die Grenzen der Vorstellung überschreitet. Ein, Zitat von Marx, unsagbarer Bereich, tief unten, das heißt jenseits aller Einsicht in tiefster Nacht. Also da übernimmt der Markt natürlich jetzt, zitiert eigentlich Hesiodos auch zugleich. Zitat Ende. Dieser unsagbare und jede Vorstellung übersteigende Raum ist das Chaos. Als die noch ungeschiedene Einheit von Erde, Himmel, Tartarus und Meer. Also das ist das Bild, das die damals hatten. Es gibt also diese vier Sachen oder diese vier Bereiche, Erde, Himmel, Tartarus und Meer. Das sind also die vier Weltteile. Das ist ein Sein, also das Chaos, ist die Ungeschiedenheit der vier Weltteile bei Hesiodos. Also wenn man das jetzt so liest, könnte man sich ja beruhigt in seinen Sessel zurücklehnen und sagen, ja, was ist das jetzt? Die Ungeschiedenheit der vier Weltteile. Wenn man sich nichts dabei denkt, natürlich, da fällt einem auch nichts auf. Ne? Aber wenn man anfängt, das genauer zu lesen, da stößt einem natürlich dann schon einiges auf. Das ist ein Sein, also dieses Chaos ist ein Sein, das in seiner Ungeschiedenheit, es ist ungeschieden, da ist nichts unterschieden. Das Nichts, die Leere oder bildhaft als ein großer Schlund, so wird es bei Hesiod dargestellt, noch alles bestimmt Seiende als der Weltteile in sich aufgelöst enthält. Also der Schlund, das Chaos enthält alle Weltteile in sich aufgelöst. Ist auch so ein Bild, das Aufgelöstsein. Da stellt man sich so wie Wasser vor. Ne? Alles noch aufgelöst, ist noch nichts. Noch kein Lebewesen drin, nicht? Also das entwickelt sich dann so langsam aus dem ganzen Wasser dann da. Ich frage mich nur, wie das gehen soll. Noch toller wird es ja dann, wenn wir dann das Chaos uns vorstellen als Urknall oder so etwas. Nicht? Das ist ja dann der Anfang von allem. Ist auch das noch nicht Entfaltete. Soll alles sein, ist aber noch ungeschieden. Was ist das dann? Es ist logisch gesehen das Nichts. Das, was in sich selbst ungeschieden ist, hat keine Bestimmtheit, außer dass es leer ist, sozusagen. Aber das Leere, das soll auch noch sein. Aber das Sein, das nur leer ist, ist nichts. Großgeschrieben, nach Hegel. Für Marx, der hat natürlich jetzt wieder eine schöne Sprache dazu, Zitat, deutet das auf die Einheit der Welt und auf den gemeinsamen Grund der Gegensätze. Zitat Ende. Das ist schön gesagt, aber was denkt er sich da dabei? Also mich stört das natürlich ungemein, wenn ich sowas lese. Da kriege ich, also dann, da muss ich mich dann drum kümmern. Ja. Auch die Hegelsche Wissenschaft der Logik macht den Anfang mit diesem Chaos als einem Sein, das nichts als Sein sein soll und in dieser grenzenlosen Unbestimmtheit an ihm selbst als das Nichts, das ist, bestimmt. Das ist der Anfang der Logik. Also wenn ich sowas denken kann, dann fange ich an, logisch zu denken. Da verlasse ich das Bilderdenken. Nicht das Bilderdenken, das spricht dann immer noch von einem Urknall. Nicht? Das ist dann vielleicht fürs Gehör sehr tödlich, wenn ich den hören würde. Ja? Aber diese Bilder werden verlassen, wenn ich das Logische daran denke, nämlich das Unbestimmtsein, das völlige Unbestimmtsein, ist die Leere, ist dasselbe wie das Nichts. Aber das Nichts, das ist ein Widerspruch. Und das Denken denkt diesen Widerspruch. Es merkt, wenn es sagt, das Sein, das nur in sich das Bestimmungslose ist, ist dasselbe wie das Nichts, das ist. Das ist eine Bewegung innerhalb des Denkens. Was aus diesem Widerspruch natürlich so ohne weiteres nicht herauskommt. Das könnte natürlich jetzt immer jetzt in diesem merkwürdigen Chaos sich da hin und her bewegen, aber dann würde es natürlich, das ist der Tod sozusagen. Also da bin ich natürlich dann schon verrückt geworden oder was. Die logische Fortbestimmung dieses Chaos zu einem bestimmten Sein, welches etwas ist, also jedes Etwas ist natürlich schon bestimmtes Sein und wir kennen nichts anderes als bestimmtes Sein, trägt den Gegensatz von Sein und Nichts in dieses Etwas hinein, das somit dem Werden und Vergehen unterworfen ist. Erst das Leben und mit ihm das Denken halten diesen Gegensatz aus und können ihn aufheben. Also wer das jetzt verstehen möchte, der muss wahrscheinlich mal dann ein Semester dann wieder die Logik Hegels, nicht? Also mal sich vornehmen. Das ist nicht einfach, aber wenn man es verstanden hat, dann kommt es einem einfach vor. Die mythische Erzählung führt das Denken über das Vorstellbare hinaus. Also das ist aber das Festhalten, was man festhalten kann. Das kann man objektiv sagen, nicht? Im Hinblick jetzt auf den Hesiodos. Die mythische Erzählung führt das Denken über das Vorstellbare hinaus, indem sie ihre Bilder entgrenzt. Soll ich das machen? Wie machen wir das mit der Zeit? Wir wollen diskutieren, ja?
Ja.
Wie lange?
Eine Stunde oder eine halbe Stunde Diskussion, aber mit Peter Tidasa, das ein bisschen später begonnen wurde, führe einfach weiter aus. Ja.
Wie was ist?
Genau, so 10 Minuten für die Stunde, ist das okay?
Ja. Na, dann lasse ich das lieber hier. Bitte. Es gibt also noch.
Wir können jetzt schon die Diskussion, wenn wir uns die hängen möchten, wir gehen danach noch wohin,
ja?
Essen, da können wir dann
noch. Naja, klar, das kann ich machen. Also es geht mir noch um eine andere Geschichte, nämlich um die Raum- und Zeitvorstellungen. Die werden auch im Mythos schon sehr genau sozusagen, ja wie soll man sagen, vom Bild her gedacht und noch vom Denken abgehalten. Das kann man vielleicht noch sagen, ja. Der Mythos verräumlicht den Übergang von Tag und Nacht in anschaulichen Bildern. Und das machen wir natürlich auch laufend. Das ist also nichts, was uns... Ich lese mal das vor. Vor ihnen hält des Japetus Sohn, der Atlas, den weiten Himmel aufrecht stehend, mit Haupt und unermüdlichen Armen, ohne Wanken. Dort, wo Nacht und Tag einander begegnen und einander begrüßen. Ein wunderschönes Bild. Also, wo der Atlas da ist, da gibt es eine Schwelle und da begegnen sich Tag und Nacht. Und wenn sie sich begegnen, begrüßen sie sich. Ein herrliches Bild, ja. Nur die Frage ist, was ist das für eine Bewegung? Ne? Also, na gut. Wenn sie, also begrüßen, und einander begrüßen, Entschuldigung, wenn das ist ja wichtig, dieses Wenn, sie die gewaltige Schwelle überschreiten, die Eherne. Die Nacht will hinabsteigen ins Innere, er aber geht hinaus und niemals hält beide das Haus drinnen umschlossen, sondern immerfort, weil der eine außer dem Hause, der andere aber weilt dann im Hause und wartet auf die Stunde seines Wegs, bis sie dann kommt. Es ist eine geniale Erzählung, wie man den Widerspruch ausweicht. Wie man den Widerspruch ausweicht. Und ich weiche jetzt mal den Widerspruch nicht aus. Ich spitze die Sache nun zu. Um den Widerspruch zu vermeiden, der sich auftut, wenn es um den Übergang von Nacht zum Tag und vom Tag zur Nacht geht, wird dieser Übergang verräumlicht. Also um den Widerspruch zu vermeiden, verräumlicht man den Übergang. Es ist von einer Schwelle und einem Zeitraum die Rede. Da Schwelle und Zeitraum ein Vor- und Nachanzeigen, kann man den Widerspruch des wirklichen Übergangs umgehen. Man sagt dann, davor und danach könnte nicht gleichzeitig oder an derselben Stelle sein. Aber nur dann, wenn die an derselben Stelle gleichzeitig sind, also Bewegung und Stillstand gleichzeitig sind, gibt es Bewegung. Denn sonst gibt es keine Bewegung. Das haben schon die Eleaten, die hat das schwer schon umgetrieben. Die haben dann zum Beispiel die Zeit in immer kleinere Teile. Wenn es unendlich teilbar ist, dann macht es mal. Geht es in die Unendlichkeit. Dann könnt ihr nie zu einem Ende kommen. Also könnt ihr auch nie sozusagen etwas überholen. Der Achill kann die ja nicht überholen, die Schildkröte, weil es unendliche teilbare Zeiträume sind. Das wird immer kleiner. Aber wenn es immer kleiner wird, das immer, es bleibt immer und ewig. Also da bleibt es dabei. Also um dem zu entgehen, gibt man Zeit oder Räume einfach an. In dem Zeitraum, da kann man dann sagen, ja, da ist der da und in dem Zeitraum ist der da. Also einmal ist der Tag da und einmal ist die Nacht da. Einmal ist im Haus unten und dann ist er oben und dann ist umgekehrt. Aber beide können nicht gleichzeitig unten und oben sein. So, das leuchtet einem irgendwie erstmal ein. Aber wenn sie sich begegnen, dann müssen beide sowohl stillstehen und bewegen, sich bewegen. Sonst nämlich bewegt sich keiner. Und es gibt auch keinen Übergang. Also der Übergang, das ist das Problem. Und das Denken hat sich in der Antike schon schwer getan, diesen Übergang zu fassen, im Denken zu fassen. Mathematisch lässt er sich nicht fassen. Er lässt sich einfach nicht fassen. Also teilt man das auf in sozusagen Einheiten. Und die Einheiten kann man natürlich dann so groß machen, dass man die dann nebeneinander stellt oder übereinander stellt. Und dann läuft es dann so. Das Denken hält die Gegensätze nicht bloß auseinander, also das Denken hält natürlich die Gegensätze auseinander, sondern beginnt sie als solche zu reflektieren. Also ich biete jetzt mal sozusagen ein kleines Denkbeispiel an, wo wir aufgefordert sind, so eine Reflexionsbewegung, die in sich Stillstand und Bewegung zugleich ist, zu denken. Das haben wir natürlich auch schon bei dem Helios. Der Helios geht aus sich heraus, also er macht sichtbar und kehrt gleichzeitig simul zu sich zurück. Wenn das gleichzeitig sein soll, dann ist es eine Bewegung und ein gleichzeitiger Stillstand. Sonst müsste er sich ja verlieren. Das wäre ja weg vom Fenster. Er ist aber immer noch der Helios. Das ist Bewusstsein. Bewusstsein ist immer die Einheit von Stillstand und Bewegung. Das ist sozusagen der Kern immer von jeder Bewegung. Und das kann ich denken. Und ich habe Beispiele, eben das Bewusstsein. Oder, wenn ich jetzt sogar schon etwas weitergehe, es gibt natürlich dann schon Reflexionsformen, an denen das studiert werden kann. Da kann ich natürlich jetzt also nicht nur einfach so ein Bild wie Helios bringen, sondern es bringt mehr. Also Das Denken hält Gegensätze nicht nur auseinander, sondern beginnt sie als solche zu reflektieren. Nach Hegel beziehen sich diese Gegensätze als ausschließende Bestimmungen aufeinander. Also Tag und Nacht, links und rechts, sind Reflexionsbestimmungen. Links kann nicht ohne rechts gedacht werden. Und links ist das, was es ist, nur in Bezug auf das, was es ausschließt. Also es schließt an ihm selbst das, was es nicht ist, aus. Also wenn ich links sage und denke nicht gleichzeitig rechts dazu, dann sage ich auch nicht links. Dann habe ich irgendein anderes Wort, nicht, das ich nicht verstehe. Dann. Das heißt, es sind Reflexionsbegriffe. Die hängen aneinander, sagen wir zunächst einmal. Aber dieses Hängen, das ist nur wieder so ein Bild. Sie spiegeln ihren Gegensatz. In links spiegelt sich rechts. So, aber was heißt dieses Spiegeln? Da gibt es dieses einfache Bild, das schon wieder sehr schwierig ist. Wenn ich eine 5, sagt der Liebux immer, also mein Lehrer, wenn ich eine 5 Meter hohe Tür sehe, dann ist die in meinem Bewusstsein keine 5 Meter hoch. Das heißt also, diese Spiegelung, das ist nicht einfach dasselbe nochmal, nur in verkehrter Form oder wie, sondern wir haben es hier auf einer ganz anderen Ebene mit Reflexionsformen zu tun. Auch im Spiegel, im einfachen Spiegel, den wir an der Wand hängen haben, spiegelt sich etwas nicht so, wie es ist, sondern wie es verkehrt ist. Es hat das Sein nach Platon des Nichtseins. Und nur wenn ich weiß, dass das Spiegelbild Nichtsein des Sein ist, bin ich schlauer als unser Kanarienvogel, der das nicht begreift. Ja? Aber was zum Glück nicht, der ist nämlich allein. Und so ist er nicht allein. Er hat nämlich seinen Spiegelfreund. Nicht? So unterhalte ich mich auch immer mit ihm. Er hat seinen Spiegelfreund. Nicht? Und mit dem spielt er dann. Das ist gut so. Ja? Für ihn, für mich auch. Ja? Weil er sich nicht allein fühlt. Und ich keine Sorgen haben muss. Also, eine 5 Meter hohe Tür ist in meinem Bewusstsein nicht 5 Meter hoch. Das ist nicht einfach dasselbe Ding, nochmal, ne? Nur verkehrt herum. Sondern es ist eine andere Ebene, das Bewusstsein. So ist auch das, was dem Helios erscheint, was er sieht, die Welt, das ist doch nicht jetzt einfach in ihm drin, in der Sonne. Sondern es ist das andere. Deswegen sage ich mit Hegel, die Identität kann sich nur auf dem Weg der Nicht-Identität fassen. Und da geht nichts vorbei. Ja. Und das zeigt uns der Mythos in vielen, vielen Beispielen. Aber ich laufe jetzt der Zeit hier auch, oder die Zeit läuft mir davon. Ich lasse das jetzt alles mal und werde noch, also die Sache mit der Bewegung, also das ist natürlich ein altes Ding, aber Sie haben ja vielleicht den Text, da können Sie ja sich das noch angucken. Was im Mythos so wichtig ist, hat also auch hier der Marc sehr schön formuliert, den möchte ich nochmal zitieren. Macht braucht Gewalt, sie braucht aber noch mehr, zumal wenn sie heilsam sein soll. Naja gut. In dieser Formulierung des Mehr bleibt verborgen, was erst durch die Anstrengung des Begriffs zum Bewusstsein gebracht wird, dass Macht erst dort in einer gesetzlichen und damit objektiven Form wirksam werden kann, wo sie als Ordnung Ausdruck des Daseins der Freiheit ist. Die Hegatoncheires, die haben so etwas wie Freiheit. Dadurch, dass sie sich diese Ordnung selbst mitgegeben haben. Sie haben sie nicht einfach nur von außen bekommen, sondern sie haben sie übernommen. Das heißt, sie haben sie eingesehen. Sie haben gesagt, wir wissen, dass dein Verstand weit denkt, weiträumig ist, deine Gedanken sehr weiträumig sind. Das heißt also, in diesen Räumen, in dieser neuen Ordnung, da wissen wir, was wir zu tun haben. Und das ist nicht einfach nur Gewalt auszuüben, sondern im Namen der Ordnung müssen wir die, die nie hören wollen und nie sehen wollen, die müssen wir eben sozusagen fesseln, damit überhaupt so etwas wie Ordnung möglich ist. Der Hegel hat natürlich den Kampf als Erscheinung der Gewalt vom Recht als Erscheinung des allgemeinen Selbstbewusstseins unterschieden, aber das geht auch zu weit jetzt, wir haben die Zeit nicht mehr. Und vielleicht noch, das ist vielleicht eine wirklich wunderschöne Stelle, ja, am Ende noch, wo nämlich Styx, eine Gestalt, die auch furchtbare Züge hat, also ich habe mir das aus dem kleinen Pauli rausgeschrieben, also Stygos oder das Hydor Stygos, das ist, na, ich lese es vor, Wasser des Grausens, ein Wasserfall über 200 Meter hohe Felswand in grandiosem Felskessel am Nordabhang des Chelmos im Gebiet des antiken Nonakris in Nordarkadien. Also wer mal in Arkadien war, das ist diese Gebirgszug, hinter dem dann Argos liegt, nicht, und dann Mykene liegt, nicht, also, und in Richtung, also zu Sparta hin, nicht, da liegt also dann dieser Talkessel und der wird abgeschlossen durch diesen Bergrücken und da ist dieser Wasserfall, den die Styx genannt haben. Bei dem Wasser der Styx wurde geschworen und es galt als todbringend für Mensch und Tier und sollte nur in einem Huf oder Horn aufbewahrt werden können. Warum? Alexander der Große soll nach einer Version durch Styx Wasser vergiftet worden sein. Ja, also, da hat sie ihn also, wahrscheinlich hat er auch sehr viele Untaten verbracht, nicht? Also da musste er wohl dafür büßen. Und Styx, das ist jetzt Zitat von Hesiodos. Und Styx, des Okeanos Tochter, mit Pallas, das ist also ein Riese, vereint, gebar im Palast Eifer, Zelos, und Sieg, Nike, das Mädchen mit den schönen Fesseln. Also wer mal in Olympia war, der kann sie dort sehen, da gibt es eine wunderschöne Nike. Also das Gesicht ist leider zerstört, aber so, diese Gewandfalten und auch die Fesseln, die kann man noch sehen. Und gebar durchsetzen, Kratos, und Gewalt, auch da wieder, Bia. Ihre hochansehnlichen Kinder. Dieser vier Wohnstadt ist nicht fern von Zeus. Wie kommt das, dass diese Gestalten nicht fern von Zeus leben? Und nie steht ihr Sitz fern von ihm. Und keinen Weg machen sie, bei dem nicht der Gott ihnen vorangeht, sondern immerfort verweilen sie neben Zeus, dem schwer Donnernden. Denn das brachte der Entschluss, den Styx, die unvergängliche Okeanos-Tochter, an jenem Tag fasste, als der blitzschleudernde Olympier alle die unsterblichen Götter aufrief, zum hohen Olymp zu kommen. Und er verkündete, wer von den Göttern mit ihm im Bunde gegen die Titanen kämpfen wolle, dem werde er nicht wegnehmen seine Würden, sondern an jeglicher solle behalten das Vorrecht, das er bisher besessen, im Kreis der unsterblichen Götter. Der aber, so sprach er, der etwa von Kronos kein Vorrecht erhalten habe und keine Würde, der solle Vorrecht und Würden empfangen, so wie es sich gebühre. Da kam nun zum Olymp und war die erste, Styx, die Unvergängliche, und sie brachte ihre Kinder mit, folgsam dem Rat ihres Vaters. Und Zeus verlieh ihr Würde, reich waren die Gaben, die er gewährte. Sie selber nämlich setzte er ein, dass sie Garant des großen Göttereides sei, und ihre Kinder, dass sie alle Tage als seiner Hoheit Gefolge bei ihm wohnten. Das ist ein wunderschöner Text, also also ich freue mich, wenn ich sowas lese, ungemein, weil hier wird beschrieben, wie die Nähe zu Zeus eben halt dann diese Rechtmäßigkeit dann auch in die Welt gebracht hat. Hier wird nicht einfach Gewalt ausgeübt, hier wird nicht einfach nur Macht ausgeübt, sondern es ist eine rechtliche Form von Macht mit Zeus in die Welt gebracht worden. Einen, falls ja die Zeit jetzt ist, einen nachdenklichen Gedanken möchte ich natürlich dann zum Schluss mit Hölderlin hier einbringen. Hölderlin hat diesen unglaublich großen Satz geprägt, dass Christus zu groß für die Macht sei. Also der hat es anscheinend nicht nötig, wie Zeus, Macht auszuüben. Das ist nochmal eine ganz andere Welt, die aus der Antike noch herausführt. Obwohl wir, wenn wir in unsere Welt hier schauen, mit Bestürzung eigentlich feststellen müssen, dass wir vollkommen in dieser antiken Welt stecken geblieben sind. Oder vielleicht noch nicht mal das erreicht haben, was hier mit Hesiodos beschrieben wird. Denn diese Entfesselung von Gewalten, die sehen wir überall. Diese Unkontrolliertheit von Gewalt, das ist eines unserer größten Plagen, mit denen wir leben. Und da braucht man nicht jetzt die direkte Gewalt nehmen, sondern die viel schärfere und größere Gewalt, die verheerender ist als alles andere, ist der Kapitalverkehr. Das ist noch eine ganz andere Dimension von einer Erfindung. Und mein letzter Vortrag hier, der hat das ja zum Thema gehabt, das ist der Bastard der Sprache. Also eine ganz hohe Erfindung des Menschen ist das Geldwesen. Und was das für Folgen hat, das ist natürlich noch eine ganz andere Geschichte, von der träumt natürlich noch nicht einmal Hesiodos, das kennt er nicht. Die Spartaner zum Beispiel, die haben schon ein bisschen Ahnung schon auch davon gehabt, die haben das Geldwesen ausgeschlossen, indem sie auch Geld hatten, aber das waren solche Steinräder. Mit denen konnte man natürlich nirgends hin. Da konnte man nur vor seinem Haus, konnte man sagen, ich habe auch Geld, nicht? Ein Steinrad oder mehrere davon. Aber wenn da einer versucht hätte, damit nach Athen zu rollen, dann wäre er wohl der Lächerlichkeit anheimgefallen. Also das sieht man, es gab schon auch da Überlegungen, dass das Geldwesen alles verändert. Und das wollten die Spartaner eigentlich verhindern. Es ist ihnen vielleicht zeitweise gelungen. Uns wird klar, dass das natürlich auch nicht geht. Wir leben ja auch von diesem Geldwesen. Aber wer nicht weiß, um was es sich da handelt, der hat auch keine Ahnung, wie verheerend das alles über uns hinweggeht. Das ist also der zweite Hammer, unter dem wir leben. Ich danke Ihnen.